Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und mein Gast heute ist Ingolf Tschockelt. Moin Ingolf, schön, dass du da bist.
Moin Moin.
Ich würde sagen, wir starten einmal so rein, dass du dich einfach mal selbst vorstellen kannst und vielleicht schon ein bisschen auf unser heutiges Thema hinführen kannst, wieso ausgerechnet wir heute hier zusammensitzen.
Gerne. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Ingolf Tschockelt. Ich selbst bin schon aktiv jetzt auf der Langdistanz seit ungefähr 2007, habe mich mit mittlerweile so 20 Langdistanzen rumgeschlagen, war in der Zeit auch dreimal auf Hawaii bei der Weltmeisterschaft und mich hat halt immer so ein bisschen beschäftigt das Thema Ernährung, weil im Training etc. kann man relativ viel richtig und falsch machen, aber bei der Ernährung ist natürlich auch ein großes Thema, insbesondere wenn wir natürlich in der langen Ausdauersituation unterwegs sind, war für mich immer die Frage, wie kann ich das möglichst so optimieren, dass eben meine individuellen Reserven möglichst lange halten und dass ich eben möglichst ohne Probleme, auch jetzt auf der langen Distanz, mich hinbewegen kann. Das hat ungefähr so vor 6 Jahren angefangen, nachdem ich natürlich auch viele andere Produkte schon probiert habe. Und ich habe mich in der Zeit jetzt intensiv damit beschäftigt, mit der Frage, was macht Sinn, was sollte im Endeffekt dabei sein. Habe in der Vergangenheit auch viele Nahrungsergänzungsprodukte immer wieder mal probiert, Vitamine, Mineralstoffe etc. Und habe mich dann auf ein Konzept fokussiert, was, ich sag mal, so mehr oder weniger bedeutet, so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Und das war im Prinzip mein Ansatzpunkt, wo ich so vor 5 Jahren auf die Idee gekommen bin, okay, das müsste im Prinzip auch ein bisschen für mich spezifisch etwas besser funktionieren mit der Nahrungsergänzung auf der Langdistanz, mit der energetischen Versorgung. Und letztes Jahr auch meinen Ernährungsberater gemacht, mein Ernährungsberater Sport, hat mich viel in die Materie hineingearbeitet, hineingelesen und habe jetzt Anfang diesen Jahres meine eigene kleine Marke Sportbrennstoff gegründet und dort ganz spezifisch auch mit deutschen Bezeichnungen und mit möglichst einfacher Erklärung ein kleines Sortiment quasi auf den Markt gebracht, was wir heute, glaube ich, auch noch ein bisschen spezifischer besprechen wollen.
Ganz genau. Also Thema der heutigen Episode Sporternährung, ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt und sehr interessiert vor allem. War es bei dir denn so, dass Ernährung so eine Schwachstelle bei dir war, also dass du da häufig Probleme mit hattest und dann dachtest, ja, okay, da muss man irgendwie noch was anderes machen können, oder war das einfach ein Eigenantrieb, dass du dachtest, vielleicht kann man das noch optimieren?
Nein, absolut. Also das Thema Nahrung und Nahrungsaufnahme auf einer langen Distanz ist natürlich ein sehr disziplinorientiertes Thema. Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt nehme ich was, wie viel mache ich? Und da habe ich natürlich in der Vergangenheit alle Fehler gemacht. Also mehrere Gels nacheinander in mich hineingestopft, zu wenig Energie, das ein oder andere zu früh oder zu spät genommen und dann eben auch Probleme gehabt mit Magen, mit Darm, mit Toilettengängen und ähnlichen Sachen. Ich erinnere mich da 2017 auf Hawaii, hatte ich nach dem Radfahren, nachdem ich meiner Meinung nach relativ vernünftig mich versorgt hatte, direkt am Anfang vom Laufen enorme Magenprobleme bekommen. Und das hat sich natürlich dann über das Laufen hin erstreckt. Ich bin nie mehr so richtig hineingekommen. Das war so ein bisschen so der Auslöser dafür, mich intensiver damit zu beschäftigen. Weil es ist doch ziemlich schade, wenn man sich so lange darauf vorbereitet, auf so eine Langdistanz, auf Hawaii, auf die Weltmeisterschaft. Und dann einen kleinen Fehler macht vielleicht bei der Ernährung und dann die Probleme sich im Endeffekt hinziehen. Also bei mir war es damals tatsächlich etwas, dass ich was nicht probiert hatte im Training und auch in den vorherigen Wettkämpfen nicht und das eben dann genommen hatte, so ein psychologischer Knacks.
Ja, absolut. Ja, können vielleicht viele nachvollziehen, die Probleme, die können ja vielfältig sein, also entweder Hunger oder Durchfall oder einfach Magenschmerzen oder. Das wollen wir alles nicht haben. Lass uns vielleicht zum Einstieg einmal auf die physiologischen Grundlagen der Sporternährung eingehen, wieso man das überhaupt braucht und dann ja vielleicht ganz am Anfang: Fettstoffwechsel spielt eine große Rolle im Ausdauersport, wir trainieren aber auch intensiv. Welche Rolle spielen zu welchem Zeitpunkt die Kohlenhydrate, auch vielleicht gerade im Fettstoffwechseltraining?
Genau. Also Fettstoffwechseltraining, warum müssen wir eigentlich überhaupt auf Fettstoffwechsel zurückgreifen? Eigentlich wäre es doch ganz toll, wenn wir die ganze Zeit mit Glykogen, also mit Zuckerlösung unterwegs wären und uns über lange Zeit, 3 Stunden, 4 Stunden oder eben dann 10, 12 Stunden nur allein aus Glucose ernähren können. Das große Problem ist natürlich, dass dieser Glucose-Stoffwechsel in der Aufnahme von Glucose relativ limitiert ist. Und unsere Speicher, die wir haben an Glykogen, also im Prinzip die Zuckerstoffe oder die Glucosestoffe im Körper, reichen leider mit ihren 2000, sagen wir, bis 2400 Gramm nicht unbedingt sehr lange. Das heißt, meistens sind nach 2, möglicherweise maximal nach 2,5 Stunden diese Speicher erschöpft und der Körper muss am Ende auf den Fettstoffwechsel zurückgreifen. Das heißt eben insbesondere im Ausdauersport, großes Thema, wir brauchen den Fettstoffwechsel. Wir brauchen ihn, weil wir eben nicht nur mit Glucose zurechtkommen. Jetzt ist allerdings das Thema, den Fettstoffwechsel zu trainieren, ist relativ, sag mal, komplex, vielleicht auch ein bisschen herausfordernd, weil wir auch da wieder sehr diszipliniert sein müssen. Der Fettstoffwechsel lässt sich sehr gut trainieren, wenn man eben die Mitochondrien, also die kleinen Energiekraftwerke im Körper, trainiert während seines Trainings und auch die Kapillarisierung erhöhen kann im Muskel. Das passiert im Wesentlichen in einem Bereich von bis zu, jetzt kommt 60% der individuellen VO2 Max. Dort ist der Fettstoffwechsel am besten im Endeffekt oder beziehungsweise dem größten Anteil an der Energiebereitstellung. Und die Herausforderung, um den Fettstoffwechsel tatsächlich am Laufen zu halten, ist, dass wir versuchen, Insulin möglichst zu vermeiden. Insulin hat den Nachteil, in Anführungszeichen, dass er den Fettstoffwechsel stoppt. Also das heißt, wenn wir Zucker mit einem oder eine zuckerhaltige Lösung mit einem hohen glykämischen Index zu uns nehmen, dann schießt unser Insulin hoch. Das Insulin bremst beziehungsweise blockiert möglicherweise sogar den Fettstoffwechsel. Und das Ziel, den Fettstoffwechsel zu trainieren, auch im unterintensiven Bereich, also unterhalb von 60% VO2 Max, geht schief. Da macht einfach der Fettstoffwechsel nichts mehr. Und das eben so lange, wie das Zucker beziehungsweise Glykogene bereitstehen. Und erst dann läuft der wieder so langsam mit. Also der Fettstoffwechsel ist nie wirklich null, aber er wird halt so weit reduziert, dass das Ziel, insbesondere spezifisches Fettstoffwechseltraining, nicht erreicht wird. Jetzt gibt es ja immer wieder die Meinungen, dass eben ein nüchtern Training eine sehr hilfreiche Variante ist, um den Fettstoffwechsel zu trainieren oder effizient zu trainieren. Das heißt grundsätzlich ja, das hängt ein bisschen natürlich damit zusammen, was habe ich vorher zu mir genommen, möglichst natürlich nichts, also nüchtern gehe ich in den Lauf mit Wasser im Vorfeld. Ich sollte allerdings, deswegen physiologisch gesehen, möglichst nicht hineingehen in eine Unterversorgung, energetisch gesehen, also nicht unbedingt meine eigenen Glykogenspeicher angreifen, weil dann habe ich ein höheres Belastungsgefühl. Also Fettstoffwechseltraining sollte immer in einem relativ angenehmen Tempo stattfinden und nicht über 60% von VO2 Max. Warum? Zwischen 60 und 80%, wenn ich in eine höhere Intensität hineingehe, dann beginnt mein Glykogenstoffwechsel, also mein Glukosestoffwechsel, sich stärker zu engagieren. Der Fettstoffwechsel wird zurückgedrängt. Ab 80% meiner individuellen VO2 Max stoße ich sehr viel, man nennt die Katecholamine, also Adrenalin insbesondere beim menschlichen Körper. Dann stoßen diese Hormone aus und das führt dazu, dass der Fettstoffwechsel jetzt nicht unbedingt gebremst wird, aber dass wir massiv in eine Flutung aus den energetischen Speichern, aus der Glucose herauskommen und der Fettstoffwechsel stärker zurückgedrängt wird. Da macht dann auch wieder Fettstoffwechseltraining keinen Sinn. Also auch Intervalle machen im Prinzip dann keinen Sinn, wenn ich Fettstoffwechsel machen will. Weil immer dann eben diese Hormone dazukommen und den Fettstoffwechsel bremsen.
Ja, genau. Und weil Intervalle ja eben auch überhaupt nicht das Ziel verfolgen, dabei jetzt gerade den Fettstoffwechsel zu trainieren, sondern weil dabei eben die Kohlenhydrate unbedingt braucht und gerne auch die schnellen Kohlenhydrate, da kommen wir später noch drauf. Ja, also welche Rolle spielt denn die Kohlenhydratversorgung beim Training des Fettstoffwechsels? Ich persönlich bin eine Gegnerin vom nüchtern Training. Ich habe das früher auch ganz, ganz viel gemacht und eigentlich ausschließlich, außer vielleicht, wenn ich mal intensiver gelaufen bin oder so, bin ich aber einfach nicht, sondern immer nur locker, immer nüchtern. Und ja, das hat bei mir auf jeden Fall zu Problemen geführt. Ich glaube, bei vielen anderen auch. Wo ist denn da die Grenze? Was kann ich noch zuführen? Was sollte ich vielleicht auch noch zuführen?
Also ganz, warum sollte man nicht unbedingt zu lange, und das sage ich mal, nicht länger als 30 oder 45 Minuten nüchtern Training unterwegs sein? Der Grund ist einfach da, dass die Speicher relativ langsam geleert werden in dem Zeitablauf und dann auch, wenn ich nicht versorge, das individuelle Belastungsgefühl steigt. Das heißt, ich fühle plötzlich eine höhere Belastung, als sie möglicherweise tatsächlich für den Körper ansteht. Plus häufig passiert es eben dann, wenn ich nicht versorge, dass ich nach dem Training, weil ich mich jetzt plötzlich leer fühle und natürlich nüchtern unterwegs war, Fehler mache in der Ernährung. Also ich gehe dann hin und nehme Cola, zuckerhaltige Stoffe zu mir, Insulin schießt hoch und mein Fettstoffwechsel, der Nachverbrenner, wird dann wieder auch ausgeschaltet nach dem Training. Auch ein wichtiger Aspekt. Hilfreich ist es während des Trainings, langsam verfügbare Kohlenhydrate, und da sagt man so 30 Gramm pro Stunde auf 500 bis 750 Milliliter Trinken zu versorgen. Man spürt das meines Erachtens tatsächlich, also wir haben in verschiedenen individuellen Tests das mal auch wirklich versucht, dass man eben sich besser fühlt, sich etwas fitter fühlt, auch nach 30, 45 Minuten immer noch. Ich kann es ein bisschen länger betreiben, bis zu 2 Stunden sogar, wenn ich mich versorge mit 30 Gramm Kohlenhydraten und danach nicht diesen Hungerast bekomme. Ja, dieser Hungerast, der eben danach dann dazu führt, das ist ja dieses Nachverbrenner-Effekt nach dem Training. Da habe ich noch eine schöne Zeit, wo der Fettstoffwechsel weiter aktiv ist. Wenn ich da dann zuckerhaltige Stoffe hochglykämisch zu mir nehme, dann stoppt da auch der Fettstoffwechsel. Das ist natürlich ein Effekt, den ich eigentlich nicht möchte.
Ja, absolut. Ja, lass uns gerne mal auf das Konzept der Sporternährung eingehen. Worauf kommt es da an und was wäre jetzt zum Beispiel der Unterschied, ob ich eine Banane esse oder ein entsprechendes Getränk zu mir nehme?
Also, Banane ist immer schön. Ist natürlich, wir haben letztens gerade jetzt bei der Tour de France wieder die Banane im Trikot gesehen. Immer noch gern genommen, ist keine Frage. Ich sag halt, ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Motor, ne? Also, wenn ich jetzt mir einen Motor anschaue, dann versuche ich natürlich heute, gerade bei einem Viertaktmotor, möglichst klare oder möglichst eindeutige Stoff bzw. Brennstoff zu verwenden, der keine Zusatzstoffe enthält, die in irgendeiner Form den Prozess des Verbrennens beeinflussen können. Früher im Zweitaktmotor hat man noch was anderes dazu getan, aber heute sind wir beim Viertakter im Wesentlichen. Und da versuche ich möglichst das eben genau darauf abzielt, den Effekt zu erreichen oder das Ziel zu erreichen, optimal Energie bereitzustellen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das beachtet, weil Zusatzstoffe, die im Prinzip hier dazukommen, bei einer hochintensiven Belastung, das muss man wirklich sagen, also alles, was über 2 Stunden geht oder vielleicht sogar schon über 1,5 Stunden, ist im Prinzip für den Körper eine hochintensive Belastung. Und
Egal in welcher Intensität man das jetzt gerade macht.
Intensität vielleicht nicht unbedingt. Also richtig, wenn man jetzt sagt, man macht 2 Stunden eine mittlere Belastung und fährt im Prinzip in der Zone 2, kann man sicherlich auch mit anderen Stoffen unterwegs sein. Aber wenn ich jetzt nur im Rad unterwegs bin und sage, ich fahre auch meine 4, 5 Stunden, kann ich natürlich auch gerne mit Riegeln unterwegs sein oder mit Gels oder solche Sachen. Aber man sollte das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das Ziel ist am Ende auf einer Langdistanz möglichst optimal zu performen. Und auf einer Langdistanz Riegel oder eine Banane zu essen, halte ich für relativ schwierig. Warum? der Körper ist dann damit beschäftigt, teilweise auch diesen Kompost, den ich damit zu mir nehme. Also sowohl bei der Banane als auch bei dem Riegel. Da sind Ballaststoffe dabei. Mhm. Das sind Proteine dabei. Das sind andere Dinge einfach dabei. Fette, die ich eigentlich in dem Augenblick gar nicht benötige. Die nehme ich zu mir, weil ich es gewöhnt bin. Das heißt, ich habe mich im Training dran gewöhnt. Ich habe das Gefühl, ich brauche diesen Riegel oder ich brauche auch eine Kartoffel oder sowas in der Richtung. Und dann mache ich das im Wettkampf natürlich auch. Dann gehe ich aus vom Rad runter, alles gut, habe im Prinzip diesen Kompost in mir und gehe aufs Laufen über. 42 Kilometer zu laufen oder auch nur ein Halbmarathon auf der Halbdistanz ist für den Körper eine extreme Belastung. Mhm. Da den Darm noch zusätzlich zu belasten mit eben solchem unnötigen Gewicht, sage ich mal, macht von meiner Seite aus keinen Sinn. Und deswegen sollte man auch schon im Training darauf achten, möglichst eben so zu trainieren, wie man es nachher auch exekutieren möchte im Wettkampf. Mhm.
Ja, wichtiges Thema auf jeden Fall. Du hast schon angesprochen, du hast selbst was im Wettkampf genommen, was du vorher nicht so ausprobiert hast, würdest du wahrscheinlich auch kein zweites Mal machen. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für die Kohlenhydratmengen. Du hast schon davon gesprochen, 30 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde bei einem Fettstoffwechseltraining. Wie sieht es denn bei höheren Belastungen aus? Also wir reden mittlerweile teilweise von 120 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde, die man aufnehmen sollte, Fragezeichen. Das stelle ich mal dahinter. Also wann und wer sollte wie viele Kohlenhydrate pro Stunde zuführen?
Ja, also ich hatte ja vorhin ganz kurz schon mal gesprochen über Glykogenspeicher im Körper. Es gibt einmal das Leberglykogen, es gibt das Muskelglykogen. Insgesamt haben die ungefähr ein Volumen von, ich sage bei uns jetzt, wenn man etwas trainierter ist, man könnte sagen von 1800 bis vielleicht sogar 2400 Kilokalorien. Das ist natürlich etwas, was, wenn man unter hoher Belastung unterwegs ist, so einen ungefähren Richtwert von maximal 2 Stunden hält. Das bedeutet, dass man, wenn man über 2 Stunden unterwegs ist, man bereits auch schon in der ersten halben Stunde anfangen sollte, sich entsprechend zu versorgen. Das bedeutet also, wir haben im Prinzip noch 3 Segmente bei uns. Wir haben einmal die Grundlage, das ist das für den Fettverbrennungsstoffwechsel. Wenn ich jetzt über 60% meiner VO2 Max hinausgehe, ein Belastungstraining in Anführungszeichen mache, bis zu 80% der individuellen VO2 Max, dann kann man, sollte man ohne weiteres, ich sage mal 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde sich damit versorgen. Mhm. Diese 60 Gramm bedeuten ungefähr 240 Kilokalorien. Mhm. Lässt sich einfach rechnen, ne? Dann habe ich im Prinzip zu den 2000 nochmal 240 obendrauf, da komme ich ungefähr eine halbe Stunde länger. Also ich nehme in einer Stunde 60 Gramm und komme ungefähr eine halbe Stunde länger.
Ja.
Da merkt man, man kommt irgendwann ins energetische Defizit. Deswegen sollte man frühzeitig anfangen, sich entsprechend zu versorgen. Bei 90 Gramm Kohlenhydraten komme ich auf 360 Kilokalorien. Also das ist schon eher so eine Dreiviertelstunde, würde ich mal sagen, auch mit den entsprechenden Fettverbrennungen hin. Also das ist so ein Bereich Belastungstraining. Warum Belastung? Weil unterhalb von 80% der individuellen VO2 Max das Adrenalin noch nicht dazukommt. Mhm. Und das Insulin immer noch, wenn es einschießt, den Fettstoffwechsel erstmal bremst, reduziert. Ja? Das ist natürlich in dem Bereich dann schon eher gewollt, weil ich möchte ja provozieren, dass ich energetisch versorgt bin. Und dass ich auch mit einer höheren Herzfrequenz unterwegs bin, dass ich im Prinzip auch eine Belastung schon spüre und dass ich damit lerne, auch umzugehen. Ab 80% der individuellen VO2 Max, da kommt eben dann das Adrenalin dazu. Das Insulin, die Wirkung des Insulins im Körper wird im Prinzip gebremst, geblockiert. Der Körper schüttet massiv Adrenalin aus, öffnet die Depots für Glykogen und öffnet auch, und jetzt wird es spannend, die Fettreserven. Also es führt im Prinzip dazu, dass sowohl Glykogen als auch Fette im Körper vorhanden sind plötzlich. Und da sollte man natürlich, das ist dann das intensive Training, Intervalltraining, wettkampforientiertes Training, wo ich wirklich auch eine hohe Belastung fahre, da sollte ich dann schauen, dass ich mit 90 Gramm Kohlenhydraten und dann eben bis zu 120 Gramm Kohlenhydraten versorgt bin, möglichst frühzeitig. Das sind ungefähr 480 Kalorien, die 120 Gramm. Und die 480 Kalorien, das könnte schon so 50 Minuten, 55 Minuten tatsächlich mir nochmal on top oben drauf geben, dass ich gut energetisch versorgt bin, wenn ich das pro Stunde zu mir nehme. Warum 120? Oder früher hat man ja gesagt, naja, ich kann nur 80.
Ja.
Der Punkt ist folgendes. Man hat festgestellt, dass es unterschiedliche Transporter gibt im Körper, die Glucose transportieren. Das ist im Wesentlichen ein GLUT2 und ein GLUT4. Da gibt es noch ganz viele andere. Der, ich sage es mal, der GLUT4 ist im Endeffekt der, der wichtig ist. Mit Insulin versorgt der meine Mitochondrien mit der entsprechenden Glucose, wenn ich das aufnehme. Der GLUT2 kommt dann dazu, wenn ich Fructose mit dazu nehme. Das heißt, nur mit dem Anteil Fructose, wenn ich Fructose dazu nehme, dann habe ich die Möglichkeit, über diese 80 Gramm auf 120 Gramm aufzustocken. Das hat man festgestellt in verschiedenen Tests. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sind fruktoseintolerant. Das ist dann schlecht, weil ich habe, wie gesagt...
Auf jeden Fall ein extremer Nachteil im Ausdauersport, weil man...
Genau, das wäre wirklich ein extremer Nachteil.
Keine Alternativen hat.
Ich habe dann leider den GLUT2 nicht und den Fructoseanteil nicht, der über die Leber aufgenommen wird.
Ja.
Und das ist ganz wichtig. Ein Punkt vielleicht noch dazu, bevor überhaupt die Glucose-Fructose-Lösung in meinen Körper kommt, also über die Portalader Richtung Leber, gibt es einen kleinen Transporter, der durch die Magen-Darm-Wand diese Glucose transportiert, und der ist natriumabhängig. Also der funktioniert nur mit Natrium. Mhm. Das bedeutet, ein wichtiger Aspekt, warum ich mich auch mit Salzen entsprechend versorgen sollte. Ja, weil wenn mir nämlich dieses Salz, dieses Natrium fehlt, dann werde ich auch die Glucose nicht in meinen Blutkreislauf bekommen und nicht zur energetischen Bereitstellung zur Verfügung haben. Also wichtiger Aspekt, Natrium ist tatsächlich sehr wichtig im Sport und führt eben, wenn man das zu wenig macht, leider dann tatsächlich auch zu Problemen. Dann bleibt nämlich diese Glucose-Lösung im Endeffekt im Körper nicht hilfreich.
Ja, das finde ich total spannend, weil man immer so denkt, Natrium ist halt, wenn man viel schwitzt, um das eben auszugleichen, da den Flüssigkeitsverlust, aber dass es eben auch für die Kohlenhydrataufnahme an sich von Bedeutung ist, finde ich sehr interessant.
Ja.
Ich habe kurz den Faden verloren, ich habe ihn wieder gefunden, sehr gut. Im Wettkampf ist es ja so, also wenn wir jetzt von der Langdistanz sprechen, wenn ich von mir ausgehe, ich bin da nicht besonders intensiv unterwegs, nur halt lange, aber nicht intensiv. Also anstrengend ist es nur, weil es eben lange dauert. Was würde passieren, wenn ich in dem Fall nur diese 30 Gramm Kohlenhydrate zu mir nehme, eben fürs Fettstoffwechseltraining, oder sagen wir 40, 50 Gramm?
Okay. Was würde passieren? Das ist ganz einfach. Also die Glykogenspeicher sind leer. Das, was ich im Endeffekt hinzuführe an Glucose, reicht gerade mal noch so, um einigermaßen Wasserstoff und Kohlenstoff zur Verfügung zu stellen für den Fettstoffwechsel. Also man sagt ja auch, Fett verbrennt im Feuer der Kohlenhydrate. Ganz wichtiger Aspekt, tatsächlich, ja, das ist so, weil der Fettstoffwechsel ist angewiesen auf Kohlenstoff und Wasserstoff. Und diesen Kohlenstoff und diesen Wasserstoff gewinnt der Körper aus der Glykolyse, also aus dem Verbrennen von Glykogen bzw. Zucker. Ohne dem funktioniert dann auch der Fettstoffwechsel ganz schlecht. Was passiert im Fettstoffwechsel? Der Fettstoffwechsel ist eigentlich ein sehr energetischer Stoffwechsel, aber leider läuft der eben nur ab, wenn ich ganz, ganz viel Sauerstoff dazu habe. Und dieser Sauerstoff führt eben dazu, dass mein Puls geht hoch, meine Leistung geht runter. Ne? Ganz wichtiger Aspekt. Also wenn es soweit ist, dass ich merke, okay, ich habe immer noch die 200 Watt von mir, also 180 Watt oder 160 Watt anstehen, mit denen ich gestartet bin beim Radfahren. Ich bleibe bei den 160 Watt und irgendwann geht der Puls hoch und die Leistung bleibt gleich, oder eben der Puls geht hoch und die Leistung geht sogar runter. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich energetisch unterversorgt bin. Der Fettstoffwechsel steigt ein, nimmt alles, was in irgendeiner Form geht, an energetischen Ressourcen raus und braucht relativ viel Sauerstoff. Und diesen Sauerstoff liefert dann eben der Blutkreislauf. Und deswegen geht die Herzfrequenz hoch, Atemvolumen geht hoch und ich habe das Gefühl, meine Belastung steigt und ich kriege weniger Output. Das ist der Effekt.
Ja. Okay, also auf einer Langdistanz, selbst wenn man nicht zu den schnellsten Athletinnen und Athleten gehört, machen diese 80, 90 Gramm pro Stunde Sinn, um eben auf die Dauer gut versorgt zu sein.
Absolut. Ansonsten gerate ich in das energetische Loch und bin dann im Prinzip im Dieselmodus unterwegs, also verbrenne Fette und bin halt einfach ein bisschen langsamer und habe trotzdem das Gefühl, es ist extrem anstrengend. Ne?
Ja, ja. Ja, da können sicherlich auch viele ein Lied von singen, dass denen das mal passiert ist. Lass uns gerne als nächstes einmal auf die drei Produkte eingehen, die du selbst entwickelt hast. Die heißen Grundlage, Belastung und Wettkampf. Und ja, das ist damit eigentlich auch selbsterklärend so ziemlich. Erklär trotzdem noch einmal, worum es sich dabei handelt und was du dir dabei gedacht hast.
Ja, es gibt natürlich schon ganz viele Produkte auf dem Markt. Aber wie gesagt, ich habe mich halt sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und das Grundprinzip so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Ich habe keine Geschmacksstoffe reingepackt. Ich habe keine Konservierungsstoffe reingepackt, weil ich eben dieses Motorprinzip sehe, möglichst cleanen Brennstoff reinzubringen in den Körper, damit das eben funktioniert. Was ist jetzt die drei Produkte, was ist im Prinzip spezifisch? Also das eine ist, ich hatte ja vorhin gesprochen von diesen 30 Gramm Kohlenhydraten von bis zu 60% der individuellen VO2 Max für das Fettstoffwechseltraining. Genau das macht die Grundlage. Das ist ein langsam verfügbares Kohlenhydrat, das ist Palatinose, was insbesondere eben den Effekt hat, dass es niedrigst glykämisch ist und dadurch ganz gering nur den Insulinspiegel anhebt und damit so wenig wie möglich den Fettstoffwechsel stört. Das heißt, damit kann ich optimal eben in diesem Zeitfenster bis zu 2 Stunden das Fettstoffwechseltraining betreiben und werde nicht das Gefühl haben, die Belastung wird immer größer, und auch nicht das Gefühl haben im Nachhinein, ich habe jetzt enormen Hunger und muss unbedingt an den Kühlschrank. Das ist das Produkt Grundlage. Ganz spezifisch Fettstoffwechseltraining. Ist auch für alle, die im Prinzip unabhängig von Leistungssteigerung etc. einfach ihren Kreislauf trainieren, stärken wollen. Optimales Produkt, um das zu tun. Da sind Salze drin, um das Natrium zur Verfügung zu stellen, was ich brauche für die Aufnahme. Da ist ein leichtes Säuerungsmittel drin, damit das angenehm schmeckt, aber eben nicht irgendwie unnötigen Geschmack hat.
Und keine Fructose, richtig?
Da ist auch keine Fructose drin. Genau, das ist rein nur Palatinose. Clean, ganz stark darauf ausgerichtet eben für diesen Bereich. Wir sind insgesamt komplett vegan. Ja? Da ist sonst nichts anderes drin. Kein Gluten, keine Laktose, kein Soja und auch kein irgendwie GSO-verändertes Produkt enthalten. Mittleres ist dann Belastung. Ich habe es extra auch farblich sogar so getrennt, dass ich sage, Grundlage blau, viel Sauerstoff, schön easy. Mittlerer Bereich Belastung, orange. Da geht es schon um den Bereich von 60-80% der VO2-Max. Belastungstraining, Intervalle, 2-3 Stunden, wo ich im Prinzip es schon krachen lasse, aber noch nicht so hoch in die Fructose hinein muss oder möchte oder auch brauche eigentlich. Da ist ein Verhältnis von 2:1 Glucose zu Fructose drin. Also nicht ganz so eine hohe Fructoseanteil. Hier genau das Gleiche. Also da ist ein Glucose-Fructose-Pulver drin, entsprechend Salze und leichtes Säuerungsmittel.
That's auch eine bestimmte Art Glucose, also Maltodextrin oder sowas, oder reine Glucose?
In dem Fall kein Maltodextrin, sondern tatsächlich ein Glucose-Trockenpulver. Nicht ganz, ich sag mal, kein Monohydrat, also kein Dextrose-Monohydrat, was das Hochwertigste im Prinzip ist, sondern ein Dextrose-Pulver, was auch in der Aufnahme etwas, ich sag mal, im mittleren Bereich liegt. Also da sind nicht 100% Dextrose-Moleküle drin, die eben sofort ins Blut gehen, sondern es ist ein bisschen länger verfügbar, bleibt dadurch etwas länger auch im Darm und wird etwas langsamer resorbiert, stellt ein bisschen länger die Energie zur Verfügung. Im Trainingsbereich und auch im Belastungsbereich, also im Belastungstrainingsbereich halte ich das für sinnvoll. Dann bin ich halt nicht so ganz auf den sogenannten Tropf, also wie ein Injektor im Auto angewiesen, wo immer schön Power da ist. So. Rot-Wettkampf, da ist tatsächlich ein Dextrose-Monohydrat drin mit einer Fruktose im Anteil von 1 zu 0,8. Also das, was momentan auch wissenschaftlich das Maximum darstellt, was sich in Studien gezeigt hat, in der Aufnahmefähigkeit. Das Dextrose-Monohydrat ist extrem schnell im Blut. Da mache ich auch keine Gefangenen, sondern da sage ich, ich möchte im Prinzip, dass im Wettkampf das sofort zur Verfügung steht. Weil ich brauche es, wenn es wirklich dringend da ist. Macht es keinen Sinn, etwas mit sich rumzutragen im Körper, was länger erst oder später erst zur Verfügung steht, was eben Maltodextrin zum Beispiel macht. Ne? Das braucht halt länger, das beschäftigt meinen Darm etwas länger. Ein Wettkampfprodukt beschäftigt das meinen Darm nicht so lange, weil es ist sehr schnell im Blut, die Fructose ja eh. Ist ja sogar noch schneller als Glucose. Und auch hier, da ist in dem dann die Möglichkeit, tatsächlich 90 bis 120 Gramm pro Stunde aufzunehmen auf 57 Milliliter. Und das steht eigentlich sofort zur Verfügung. Also wenn ich da eine Belastungssituation habe, kann ich mir sofort helfen und innerhalb von 20 Sekunden ist das im Blut. Und steht
ja, man hat früher immer so gesagt, ja, wenn man Gel genommen hat, das braucht erstmal so 15 bis 20 Minuten, bis das ankommt. Und ja, gegen Ende des Wettkampfs kann man sich es quasi sparen, weil man vorher im Ziel ist, bevor die Energie ankommt. Das ist bei den Produkten zum Glück nicht mehr so und man merkt direkt, dass es nach vorne schiebt im Idealfall.
Genau, das ist Sinn und Zweck.
Was wäre denn oder ist es theoretisch möglich, dass ich das Grundlagenprodukt zum Beispiel nicht mit 30 Gramm, sondern mit 60 Gramm dosiere? Was würde da passieren? Einfach eine Verträglichkeitssache oder Quatsch?
Boah, also habe ich noch gar nicht versucht mit 60 Gramm, wenn ich ehrlich bin. macht irgendwie aber auch keinen Sinn. Ne? Also wenn ich jetzt, klar kann ich jetzt sagen, okay, ich bin mehr vielleicht als 2 Stunden unterwegs, packe mir da 60 Gramm rein und habe dann ein langsam verfügbares Kohlenhydrat.
Ergibt keinen Sinn.
Ergibt meines Erachtens keinen Sinn.
Ja, ja, okay, alles klar. Dann nochmal was zur Dosierung. Was wäre jetzt, wenn ich das Belastungsprodukt auf 90 Gramm dosiere, also einfach mehr davon zu mir nehme? Kann ich da Probleme mit der Verträglichkeit bekommen?
Also ich würde mal so sagen, 90 Gramm und auch würde sagen 100 Gramm ist jetzt nicht problematisch in dem Fall. Habe ich tatsächlich selbst schon gemacht. Ich bin mit 90 Gramm von Belastung unterwegs gewesen. 2 zu 1 ist natürlich dann so ein bisschen das Thema, dass die Glucose, muss man ein bisschen aufpassen, dass man eben dann nicht den, das ist so ein Effekt, den man hat, wie wenn man sich überfrisst. Der eine oder andere hat vielleicht sogar schon mal gehabt bei einem Wettkampf, zu motiviert gewesen, zu viele Gels aufgenommen, dann bekommt man das Gefühl, man kriegt so einen Blähbauch, einem wird übel möglicherweise und teilweise ist dann auch die Situation, hatte ich selbst auch schon, dass man dann auf dem Rad auf den Lenker abbricht, also dass man wirklich diese Flüssigkeit wieder ausbricht. Das ist dann eine Situation, die ist ungünstig, weil sie sich dann auch hinzieht über längere Zeit, bis man das wieder einigermaßen neutralisiert hat. Und da war es dann einfach zu viel. Also da muss man tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht übertreibt. Aber mit 90 Gramm ist es überhaupt noch kein Problem. Das ist kein Thema.
Ja, und das Verhältnis 1 zu 0,8, das ist eigentlich, es ist kein neues Ding, aber es kommt jetzt immer mehr auf bei verschiedenen Firmen, die da bei neuen Produkten eben auf dieses Kohlenhydratverhältnis setzen. Ist das magenschonender und entsprechend besser für Leute, die vielleicht Probleme haben mit Verträglichkeiten?
Nee, Verträglichkeit würde ich nicht sagen. Also es ist eben tatsächlich der Fall, dass damit der Glut2 optimal ausgenutzt wird und dass einfach die optimale Menge an Fructose in den Körper hineinkommt, die er noch verarbeiten kann. Hier ist allerdings der Punkt, wenn ich jetzt sage, und da möchte ich, wenn ich sage, ich nehme 1 zu 0,8 mit einem hohen Anteil, also wenn ich tatsächlich auf 90 Gramm gehe pro Stunde mit 1 zu 0,8, auch bei anderen Produkten, und bin halt nicht in einer hohen Belastungssituation unterwegs, sondern in einem mittleren Belastungsbereich bewege ich mich und bin da im Training unterwegs, da kann das schon dazu führen, dass mir das auch so eine Art Überfressenseffekt erzeugt, weil die Energie gar nicht verarbeitet wird vom Körper. Ja, ne? Ja. Die muss schon aufgenommen werden. Also das Wettkampfthema oder die 1,8 sind schon etwas, die Voraussetzung ist tatsächlich, dass mein Körper auch wirklich belastet wird. Ansonsten bin ich dann auch überfressen. Na, dann sage ich, das Produkt ist nicht gut. Nee, Quatsch. Da muss es schon nach vorn gehen. Der Körper muss die Energie auch wirklich brauchen, dass ich die dann zu mir nehme. Ne?
Ja, also ja, da geht es ja darum, dass man einfach nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt, sondern eben das zuführt, was jetzt gerade angesagt ist.
Genau, deswegen auch die Segmentierung in die drei Produkte, das ist ganz klar in den Bereichen, da sollte man auch wirklich drinbleiben. Ja, und trainiere noch, wenn ich sage, ich möchte jetzt das Wettkampfprodukt im Wettkampf einsetzen und möchte daraufhin trainieren, dann sollte man es auch in der Situation trainieren, wie es im Wettkampf benötigt wird, also unter richtiger Belastung. Ja. Ja? Und ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Wolltest du noch was sagen?
Ein kleiner Hinweis, der mir wieder einfällt. Der eine oder andere sagt ja, ja, warum ist jetzt hier nichts anderes drin in dem ganzen Produkt? Warum ist da jetzt kein, zum Beispiel, warum ist da kein Koffein drin zum Beispiel? Ne? Oder warum ist da kein Magnesium drin zum Beispiel? Oder irgendwelche anderen Stoffe? Alles, was man da machen möchte in seinem Wettkampf, kann man gerne machen. Man kann gerne zu einer gewissen Situation Koffein zu sich nehmen oder irgendwelche anderen Sachen. Ich habe mich hier drauf konzentriert bei den drei Produkten, die Grundversorgung bereitzustellen. Warum? Mhm. Wenn ich Magnesium zu mir nehme, muss ich genau wissen, was ich tue. Wenn ich nämlich hier 20 Milligramm pro Portion reinpacke in so ein Produkt, dann sind das, wenn ich 10 Einheiten bei 10 Stunden zu mir nehme, 200 Milligramm Magnesium.
Ja, so im Wettkampf, glaube ich, keine gute Idee.
Da sollte man sich ganz genau vorher informieren, ob man das tatsächlich verträgt. Wenn ich hier ein Koffein reinpacke, sollte man wissen, dass Koffein den Phosphorstoffwechsel beeinflusst im Körper. Was bedeutet das? Koffein wirkt sich auf die ATP-Synthese aus und bei der energetischen Umwandlung von ATP in entsprechende Energie wird ein größerer Teil von Wärme frei und weniger Energie. Man hat das Gefühl tatsächlich, dass man wacher wird. Das ist auch vollkommen richtig. Das ist auch gewollt. Aber es kann passieren, wenn ich mich zu früh oder zu viel mit Koffein versorge, dass mein Körper, dass meine Körperkerntemperatur eben doch leicht ansteigt und vielleicht das leichte Ansteigen etwas zu viel ist, als das, was gewollt wurde. Deswegen sollte man da sehr aufpassen, zu welchem Zeitpunkt eben man welche Sachen da zu sich nimmt. Deswegen ich einfach ganz klar Grundversorgung, wenn man dann am Ende sagt, okay, ich möchte jetzt ganz gern noch einen Kick brauche ich noch mit Kaffee, mit Koffein, irgendwas, dann kann man das gerne am Ende tun, aber das sollte man eben genau wissen, was man tut.
Das ist klar. Ja, ergibt Sinn. Ich würde gerne noch auf das Verhältnis von Kohlenhydraten zur Flüssigkeit eingehen. Du hast eben schon mal von 750 Milliliter gesprochen, die man so als eine Einheit quasi für eine Dosierung verwendet. Was wäre jetzt, wenn ich einfach nicht so viel Platz zum Beispiel am Fahrrad habe und ich möchte meine komplette Verpflegung in einer Gelflasche beispielsweise transportieren? Wie viel Wasser muss ich wann dazu trinken?
Also ich würde immer dabei bleiben, eine Einheit in 750 Milliliter. Das kann sicherlich, wenn es jetzt nicht ganz so warm ist, ein bisschen weniger auch sein. Es kann sein, dass wenn es ein bisschen heiß ist, auch ein bisschen mehr vielleicht Flüssigkeit ist tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe. Aber die 750 sind, glaube ich, ein ganz guter Richtwert. Was kann ich machen? Also einerseits natürlich entsprechend genügend Produkt mit mir führen. Das wäre die eine Lösung. Jetzt habe ich drei Produkte. Ich habe aktuell noch kein Gel tatsächlich. Warum habe ich das nicht? Ich finde das auch, also ich persönlich finde aktuell noch von meiner Perspektive, die Umwelt ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Wenn ich jetzt ein Gel habe, was für 20 Minuten reicht in der Dosierung, dann habe ich drei Gels pro Stunde. Das sind 30 Gels auf 10 Stunden Langdistanz. Das ist relativ viel Müll. Ich habe bei uns auf der Seite eine Lösung dafür für das Thema. Man kann nämlich relativ einfach aus dem Pulverprodukt tatsächlich ein eigenes Gel kochen und kann das mit entsprechender Verdünnung eben zu einem Gel machen, in einem Topf, relativ simpel. Dann habe ich das gleiche Produkt als Gel, wie ich es im Prinzip auch als Flüssigkeit im Training hatte. Das heißt, das bleibt identisch. Und dann nehme ich genauso eben ein Gel oder eine Einheit, die ich mir vorher als Gel gekocht habe und verwende das mit 57 Millilitern eben dann in einem Trinkgefäß. Also entweder ich nehme halt das schluckweise zu mir aus der sogenannten Gelflasche dann, oder ich bringe es dann in eine andere Flasche hinein, also in eine Aeroflasche auf dem Lenker, dass man dann eben das Gel hineinfügt und dann das Wasser aus der Pflegestation dazu packt. Wichtig ist meines Erachtens wirklich, dass man, und das kann ich nur jedem empfehlen, übt entsprechend diese Flüssigkeit zu euch zu nehmen, auch beim Lauftraining. Wenn ich jetzt gehe und sage, okay, ich mache 20 mal 800, nehmt euch bitte was zu trinken mit, legt das irgendwo hin, trinkt regelmäßig. Nichts ist schlimmer, als beim Laufen sich tatsächlich unterzuversorgen im Training und dann im Wettkampf das Gefühl zu haben, ich brauche es nicht, weil es habe ich nicht trainiert, oder eben damit nicht zurechtzukommen. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, meines Erachtens.
Ja, also ich habe schon häufiger den Fehler gemacht oder habe es nicht so richtig hinbekommen, dass ich genug getrunken habe für die Kohlenhydratversorgung und habe da dann entsprechend auch das Gefühl gehabt, die Energie kommt vielleicht nicht so richtig an oder ich kriege gar nicht so viel rein. Wie wichtig ist es, die Kohlenhydrate, die man zuführt, mit Flüssigkeit sozusagen anzureichern und zu verdünnen?
Ja, also man kann auch ohne weiteres, das macht ja der ein oder andere auch, mit einem Gel arbeiten einfach und hat dann deutlich weniger Flüssigkeit im Endeffekt im Körper. Wichtig ist natürlich zu beachten, dass in den Gels als auch eben hier Salze enthalten sind in der Lösung. Und wenn das etwas zu hoch dosiert ist, dann kann es dazu führen, dass eben gerade die Flüssigkeit nicht aufgenommen, sondern im Darm abgegeben wird. Und ich einfach die Salzverdünnung, also die notwendige Verdünnung der Lösung nicht gewährleistet ist und ich eben dann keine Aufnahme stattfindet in den Darm. Und ich eher im Gegenteil es ausscheide. Das wäre natürlich wirklich Worst Case. Deswegen Empfehlung, immer auch wirklich an den Stationen sich mit Wasser zu versorgen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
Kannst du deine Hausnummer sagen, wie viel das sein sollte?
Naja, beim Laufen habe ich ja die Situation, guter Punkt übrigens. Beim Laufen habe ich eine Situation, wo ich natürlich in der Regel mit den 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde nicht hinkomme, weil einfach die Belastung des Körpers durch das Laufen deutlich intensiver ist als auf dem Rad. Deswegen ist es wichtig, sich auf dem Rad optimal zu versorgen. Beim Laufen sollte man dann möglicherweise tatsächlich auch zurückgehen auf einen Bereich von, 80 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Weil deutlich mehr wird man wirklich nicht aufnehmen können. Und sich da entsprechend wirklich auch pro Stunde zu versorgen, da kann man dann runtergehen auf ungefähr 500 Milliliter pro Stunde. Das ist durchaus möglich, da noch weniger zu trinken. Allerdings sollte man wirklich schauen, dass man auch immer wieder vernünftig eben nachfüllt. Aber klar, wichtiger Punkt, beim Laufen ist es natürlich eine große Herausforderung, weil dadurch, dass man sich bewegt, das Aufdotzen auf dem Boden natürlich auch eine Bewegung im Magen hervorruft und man das auch ertragen muss, ne, mit den notwendigen Flüssigkeiten im Bauch.
Ja. Natrium hast du schon angesprochen. Wie viel ist in deinen Produkten enthalten und worauf sollte ich da achten bei der Natriumzufuhr?
Also Natrium, insbesondere Salze, hängt natürlich sehr stark ab von der individuellen Schweißrate. Das wird immer wieder ganz gerne aktuell gemacht, dass man den Schweiß misst und dass man dann sagt, okay, wie viel muss ich individuell darauf einstellen. Die allgemeine Empfehlung liegt im Prinzip bei 1 Gramm pro Stunde. Bei uns ist es ungefähr das Doppelte, was drin ist in dem Produkt tatsächlich. Es ist ein bisschen weniger natürlich, weil es prozentual einfach ist, in der Belastung. Es ist deutlich weniger in der Grundlage. Im Wettkampf ist es einfach relativ hoch drin, weil einfach die Wettkampfsituation anders dasteht und man deutlich mehr schwitzt in der Situation als eben in einem normalen mittleren Trainingsbelastungsbereich im Training. Ja, wir haben eigentlich, sicherlich mehr als der ein oder andere Mitbewerber hier zu bieten in dem Wettkampfprodukt, aber einfach das hat sich bewährt, dass das eben zur Verfügung steht und dann auch wirklich im Wettkampf ansteht im Produkt.
Das heißt, wenn ich auf das Produkt zurückgreife, auf das Wettkampfprodukt, brauche ich mir um die zusätzliche Natriumzufuhr in Form von Salztabletten etc. dann gar keine Gedanken mehr zu machen?
Nein, da muss nichts zusätzlich zugeführt werden. Es sei denn, du bist ein Hochschwitzer und tatsächlich ja, machen wir ja, mehr als das, also 2 Gramm pro Stunde. Das würde mich wundern.
Das ist ja schon mal top. Und wenn man vielleicht nicht ganz so viel braucht, ist es bei Salz ja auch so, dass eine Überdosierung, vielleicht hat man dann ein bisschen stärkere Salzränder oder so, aber so richtig schief gehen kann da nichts, wenn es ein bisschen mehr sein sollte, als man
vielleicht brauchen würde. Aufnehmen muss man das schon können. Ne? Also das, wie gesagt, das darf eben nicht dazu führen, dass plötzlich jetzt der Darm im Prinzip Salze ausspült, dadurch, dass es eine zu hohe Dosierung ist. Sondern es muss im Prinzip so dosiert sein, dass es aufnahmefähig wird, dass auch dass es übergeht in die Darmwand. Aber ja, also in der Regel ist es natürlich so, dass dann diese Salze auch entsprechend abgegeben werden. Und das Schwitzen führt natürlich dazu insbesondere, dass das über die Haut ausgeschieden wird.
Lass uns vielleicht abschließend noch einmal so auf den Gesamtkontext im Training und Wettkampf eingehen mit dem Einsatz der Sporternährung. Also Stichwort Vor- und Nachbereitung. Wie sollte ich mich vor und nach dem Training bestmöglich versorgen, damit die Produkte überhaupt Sinn ergeben und ich nicht quasi auf einen komplett energielosen Körper dann versuche, mit Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten?
Guter Punkt. Grundsätzlich sagt man natürlich, man sollte sich möglichst optimal im normalen Alltag versorgen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ganz viele von diesen Mikronährstoffen, also Mineralien etc., Vitamine, sind in unseren Lebensmitteln, wenn ich mich bunt ernähre, in der Regel enthalten. Das heißt, ich muss da gar keine Nahrungsergänzungsmittel dazu packen, um unbedingt jetzt mit Vitaminen versorgt zu sein oder auch mit Magnesium versorgt zu sein. Wichtig ist, dass ich mir die entsprechenden Depots aufbaue. Also es macht zum Beispiel auch keinen Sinn, Magnesium im Wettkampf oder auch im Training zu supplementieren, wenn ich es im Alltag eigentlich nicht mache. Weil in dem Bereich muss ich immer Depots anlegen. Das heißt, mein Körper baut die sukzessive auf, diese Depots. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bekomme einen Krampf beim Schwimmen, also nehme ich kurz vorm Schwimmen mal ein bisschen Magnesium, würde das relativ wenig Sinn machen. Dann muss ich das schon langfristig vorbereiten und sollte eben gerade dann in der Belastungssituation eher darauf verzichten. Wichtig ist es, sich wirklich gut und gesund zu ernähren und ein bisschen darauf zu achten und das auch ein bisschen zu planen, meine nächste Trainingseinheit, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Nachbereitung. Also in der Mittagspause vor dem Lauf, den ich mir vielleicht noch reinschiebe auf Arbeit, möglicherweise noch mal kurz vorher in die Kantine zu gehen und einen großen Salat zu essen und danach laufen zu gehen, macht relativ wenig Sinn. Das wird der ein oder andere sicherlich schon auch festgestellt haben. Da sollte man immer
ein bisschen vielleicht mal ausprobieren, dann weiß man, was passiert.
Genau, was man tut. Oder eben auch möglicherweise schlecht versorgt in so ein Training reinzugehen. Und vielleicht dann auch nichts dabei zu haben. Ja, das ist auch wie immer wieder ein Problem. Dann fühle ich mich schlapp, ich fühle mich nicht so richtig belastungsbereit. Und ich kann eigentlich das Ziel, was ich in dem Training hatte, eventuell im aeroben oder im anaeroben Bereich, im Übergangsbereich zu trainieren, ne, kann ich gar nicht erreichen, weil ich energetisch gar nicht entsprechend vorbereitet bin. Sollte man schon immer auch so ein bisschen im Blick behalten, auch über den Tag verteilt, wie ich mich damit darauf vorbereite. Wenn ich einen schwierigen Tag hatte, sehr intensive Arbeitswoche und gehe dann raus, bin relativ platt und gehe dann in so eine Trainingseinheit vielleicht übers Wochenende hinein, da sollte ich vorher schon wirklich mich gut versorgt haben, um das auch psychisch gut durchzustehen. Das ist das eine. Und immer darauf achten, was ist das Ziel meiner heutigen Einheit? Ja, dementsprechend sollte ich versorgen. Mache ich Fettstoffwechseltraining? Also dann bitte mit eben möglichst diesen 30 Gramm langsam verfügbarem Kohlenhydrat. Mache ich eine Belastung? Mache ich 10 mal 800, 20 mal 800? Dann sollte ich mich wirklich auch mit Belastung versorgen und sollte auch ausreichend trinken. Also es reicht dann nicht, eine ganz dicke Gel-Lösung zu mir zu nehmen und dann der Meinung zu sein, das hilft schon irgendwie. Ich soll dann auch wirklich das Wasser zu mir nehmen, weil ich schwitze dann auch und scheide Wasser aus und muss mich da wirklich versorgen. Dann habe ich auch nachher, jetzt kommt der Punkt nach dem Training, nicht die Situation, dass ich mich unterversorgt fühle und eben an den Kühlschrank laufe. Dann Eis reinballer, Gummibärchen, Schokoriegel oder solche Sachen, weil ich einfach das Gefühl habe, boah, ich brauche jetzt ganz dringend, ne? Cola trinken, alles Mögliche, was irgendwie geht. Das hilft mir dann auch nicht, weil ich will natürlich dann aus der Belastung heraus adaptive Prozesse auch möglichst mitnehmen. Und diese adaptiven Prozesse, die brauchen ihre Zeit. Natürlich muss ich aufpassen, jetzt kommt das kleine Thema Open-Window-Effekt, ja? Versorgung mit entsprechenden Antioxidantien, Vitaminen nach dem Training. Nach dem Training. Vielleicht noch ganz kurz eine Brücke zu dem Thema Vitamine. Der ein oder andere, ich hatte das auch am Anfang gemacht mit Vitamin C, weil ich der Meinung war, im Produkt und während der Belastung müsste man mit Antioxidantien dagegen steuern, dass ich meinen Körper im Prinzip in eine oxidative Situation bringe, wo ich eigentlich, also das ist ja das Thema Reize, ne? Entzündungen, die zu Anpassungsprozessen im Körper führen. So, wenn ich jetzt ein Belastungstraining mache und renne sehr intensiv und dann versuche ich, Anpassungsprozesse anzustoßen, die sind leider entzündlich. Die wirken leider zerstörend auf Muskelstrukturen, weil nur dann kann ich danach auch wieder entsprechende neue Muskelstrukturen aufbauen. Wenn ich dagegen direkt nach einer Belastung oder auch während einer Belastung mit Antioxidantien dagegen arbeite, dann nehme ich mir diese Möglichkeit, dann nehme ich diese Anpassungsprozesse eigentlich wieder weg. Das macht keinen Sinn. Ja? Auch da muss man eben darauf achten, dass man das in einem richtigen Verhältnis austariert. Was will ich jetzt erreichen mit dem Training? Will ich da wirklich einen Reiz setzen, der wirklich jetzt reingeht in die Muskulatur, der Anpassungsprozesse ausführt? Will ich ein einfaches Fettstoffwechseltraining machen? Da kann ich schon eher ein bisschen was machen mit Antioxidantien. Will ich belasten? Dann sollte ich da noch ein bisschen warten. Natürlich aufpassen mit dem Open-Window-Effekt, um Gottes Willen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Training. Da muss man schon aufpassen. Man sollte mich aber im späteren Verlauf dann wirklich auch mit Vitaminen versorgen. Gerne. Am liebsten natürlich mit Salaten, mit entsprechenden wirklichen Ressourcen, die vernünftig, die bunt sind, die solche Stoffe bieten. Und da sagt man dann so 200 Milligramm Vitamin C am Abend. Das ist sehr hilfreich. Das ist etwas, was man noch tatsächlich empfehlen kann.
Ja, und direkt nach dem Training, um das Fenster zu schließen, sozusagen dann erstmal mit einem kleinen Snack vielleicht und dann mit einer vollwertigen Mahlzeit.
Protein, ja, genau. Ja. Also da ist es vielleicht ganz hilfreich, mit Protein zu arbeiten. Die bieten auch schon einen gewissen Schutz und das aufzufüllen, die Speicher dann, ja.
Ja, also das finde ich einen guten zusammenfassenden Hinweis, dass die Versorgung im Training, also ich merke das immer daran, ob ich mich gut versorgt habe, wenn ich danach eben nicht mit einem kompletten Loch im Magen nach Hause komme und am liebsten alles essen würde, dann ist eigentlich alles okay. Und wenn mir quasi genug Zeit bleibt, erstmal zu duschen und mir dann in Ruhe was zu essen zu machen und dann zu essen und ich das aushalte, dann habe ich vorher eigentlich ziemlich viel richtig gemacht.
Ja, oder der Stopp an der Tanke, ne? Den kennen wir ja ganz viele.
Ja, genau, auch der.
Nach der zweiten oder nach der dritten Stunde Stopp an der Tanke und dann wird alles reingeschaufelt, was nur geht. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht ganz richtig im Sinne der Übung. Genau.
Kann mal vorkommen, auf jeden Fall, gerade wenn es heiß ist, so eine kalte Cola oder Fanta oder was auch immer von der Tankstelle ist auch mal ganz gut, aber sollte nicht die Regel sein.
Genau.
Hast du noch Ergänzungen, die du gerne loswerden würdest?
Nö, also ich glaube, es ist soweit alles, was er jetzt sagt. Ein kleiner Hinweis vielleicht noch an alle unsere Zuhörer. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Achtet mal bitte darauf, schaut euch eure Flaschen genau an. Schaut euch an, mit welchen Flaschen ihr unterwegs seid, wie sauber die Flaschen sind. Was nämlich passieren kann, das ist so ein Sidestep, ist, dass gerade in den Mundstücken oder auch in den Verschlüssen oben sich möglicherweise wirklich Bakterien bilden. Das ist ein habe ich schon mal jetzt bei vielen gesehen, die nicht ganz so sehr darauf achten, dann ziehe ich mal den Stöpsel raus und gucke mir das mal an. Das sind so schwarze Flecken. Und diese schwarzen Flecken sind wirklich kritisch, weil das sind Bakterien, die unter Luftabschluss funktionieren. Wenn ich die in den Körper aufnehme, dann können die im Körper entzündliche Prozesse in Gang setzen, wo sich der ein oder andere wundert, warum er jetzt plötzlich zum Beispiel entzündetes Zahnfleisch bekommt oder ähnliches. Das ist ein Thema mit verschmutzten Trinkflaschen. Mir ist es sogar selbst schon passiert auf einer Veranstaltung, dass mir eine tatsächlich verschmutzte Trinkflasche gereicht wurde. Also die hat, irgendwo kam die her, keine Ahnung woher. Nach dem Wettkampf habe ich dann mir die Flasche angeschaut und gesagt, was ist denn das? Die war innen drin schwarz. Also da waren überall diese Placken von diesen Bakterien tatsächlich drin. Damit sollte man nicht spaßen. Da sollte man ab und zu mal diesen Schnuddel, der da oben drin ist im Mundstück, den wirklich mal rausmachen und richtig sauber machen, wenn man die Flasche weiter verwenden will. Weil dort sammelt sich ganz gern eben dieser bakterielle Schmutz und der ist nicht gesund.
Guter Hinweis, das werde ich gleich mal checken bei meinen 38 Trinkflaschen, die ich habe ungefähr.
Ich kenne das selbst, ich habe ganz viele Trinkflaschen, die mich davon trennen. Ja, will man sich nicht trennen, da ist eine, die ist von Hawaii 2017, die will man nicht wegtun, nimmt sie immer wieder gerne. Ja, und dann passiert das halt blöderweise. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht gut.
Okay. Gut, ich glaube, wir haben insgesamt einen ganz guten Überblick gegeben. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir für deine Zeit und sollten noch offene Fragen geblieben sein, dann könnt ihr uns gern kontaktieren, einfach per Mail erreicht man dich irgendwie, das kann ich gerne in den Shownotes verlinken, wie man an dich persönlich herantreten kann und dann...
Genau, jederzeit gerne. Ja.
Guten Durst, guten Hunger und viel Spaß beim Training.
Ja, vielen Dank und vielen Dank an alle Zuhörer. Bis dann. Viel Erfolg. Tschüss.